Mikroben im Visier, ein Podcast des Leibniz-Forschungsverbunds Infections. Am Mikrofon begrüßen euch Elisabeth Frommer vom Robert-Koch-Institut
und Christian Nehls vom Forschungszentrum Borstel.
Herzlich willkommen zu Folge 2 unseres Podcasts. Wir schauen uns heute das breite Spektrum der Forschung im Leibniz-Forschungsverbund Infections an. Die Folge haben wir die stille Pandemie genannt, denn so bezeichnet auch die Weltgesundheitsorganisation WHO die wachsende Bedrohung durch resistente Krankheitserreger. Auch das erste Symposium des Leibniz-Forschungsverbunds Infections hatte diesen Titel: Antimikrobielle Resistenzen, die stille Pandemie. Hier wurden die neuesten Erkenntnisse aus den verschiedenen Forschungsprojekten vorgestellt und über Strategien zur Bewältigung von antimikrobiellen Resistenzen in der Welt diskutiert.
Wir haben hier exklusive und hochaktuelle Einblicke in Aspekte zu dem Thema, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter sich besprechen. Bei der Öffentlichkeit kommt davon selten etwas an. Das wollen wir ändern. Der Verbund forscht ja schon seit 10 Jahren zu Infektionskrankheiten und antimikrobiellen Resistenzen. Da kommt einiges an Erfahrung zusammen. Und beim Symposium kamen noch interessante Gastredner aus ganz verschiedenen Bereichen dazu. Wir haben uns bei 3 Teilnehmenden des Treffens umgehört, um mehr zu erfahren, worüber sie forschen, wo besonderer Handlungsbedarf besteht und was die Politik tun kann. In dieser Podcast-Folge werfen wir nur ein Blitzlicht auf verschiedene Aspekte, damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, wie vielschichtig die Thematik ist.
Warum zum Beispiel die gemeine Stubenfliege ein interessantes Forschungsprojekt ist, wollen wir von Dr. Doreen Werner wissen. Sie ist Biologin, beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Insekten und im Speziellen mit Mücken. Und sie ist die Erfinderin des Mückenatlasses und forscht im Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Münchelberg.
Der Mückenatlas ist ein sogenanntes Citizen Science Projekt. Ich würde das frei übersetzen mit Bürgerforschen mit. Das Projekt lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger dazu ein, Mücken in ihrem persönlichen Umfeld einzusammeln und einzuschicken. Und damit wird dann erforscht, wann und wo welche Stechmückenarten in Deutschland vorkommen, ob sie Krankheitserreger weitergeben können und welche auswärtigen Arten inzwischen auch in Deutschland vorkommen.
Doreen, Leibniz Forschungsverbund Infections leitest du ja ein ähnliches Projekt, wo auch Bürger sich beteiligen können. Allerdings steht hier die Hausfliege im Mittelpunkt. Dieses Projekt hast du beim Infections Symposium im März vorgestellt. Worum geht es denn da genau?
Im Rahmen des Projektes haben wir versucht, ein klassisches Citizen Science Projekt umzusetzen. Und zwar haben wir da Unterschiede zwischen einem aktiven und einem passiven Ansatz. Beim passiven Ansatz sind wir so ähnlich wie beim Mückenatlas auf die Idee gekommen, Mitbürger deutschlandweit dazu einzuladen, uns, also Fliegen oder überhaupt Dipteren, also Zweiflügler, aus ihrem persönlichen Umfeld einzufangen, innerhalb des Wohnraumes und uns einzuschicken. Das ist der passive Ansatz, weil wir dort nicht die Leute gezielt trainiert haben. Wir hatten aber noch einen anderen Ansatz, und zwar einen aktiven Ansatz. Dort haben wir entlang eines Transektes in bestimmten Abständen von der Brutstätte der Fliegen entfernt Haushalte gezielt aufgesucht, die Leute instruiert, was sie machen sollen, wenn sie die Fliegen gefangen haben. Die mussten also unter sterilen Bedingungen gefangen werden und die Fliegen mussten eingefroren werden und mussten eingefroren bleiben auf minus 20 Grad, bis wir sie persönlich abgeholt haben. Und wir haben eigentlich nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, weil doch viele Handschritte oder Handgriffe notwendig sind, um das Material zu bekommen. Und wir haben aber eine Erfolgsquote von 100%, weil alle Haushalte, die wir gebeten haben, mitzumachen bei dem Projekt, über den gesamten Jahresverlauf mit an Bord waren. Und die Gesamtheit der Fliegen, in dem Fall waren es über 600 Musca domestica, das ist die gemeine Stubenfliege, wir erfassen konnten und diese Gesamtheit der Fliegen auch in die Analyse gehen konnten, weil die Kühlkette überhaupt nicht unterbrochen wurde.
Und was hat das Ganze jetzt mit der Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen zu tun?
Wir sind ganz gezielt in diesen Bereich gegangen, wo natürlich auch die Ausbreitung der antimikrobiellen Resistenzen auftritt, um sehen zu können, wenn eine Brutstätte existiert und die Fliegen sich in, sagen wir, größerer Populationsdichte entwickeln. Wie hoch ist die Belastung dieser Fliegen in den Haushalten? Und dann wollten wir sehen, wenn die Fliegen mit antibiotikaresistenten Bakterien belastet sind, sind es dann auch diese Fliegen, die bei hoher Populationsdichte auch neue Brutstätten suchen im Wohnbereich des Menschen? Und dafür gab es bisher überhaupt keine belastbaren Daten. Und durch dieses Citizen Science Projekt ist es das erste Mal gelungen, diese Daten wirklich auch zu erheben in diesem Umfang.
Und warum ist die Fliege überhaupt mit Antibiotikaresistenzen belastet?
Wir haben in Deutschland 28 verschiedene Mückenfamilien und 89 verschiedene Fliegenfamilien. Und es gibt wirklich zigtausende von Arten. Und diese eine Art, die wir untersucht haben, die gemeine Stubenfliege, das ist eine Art, die sich im Schweinekot entwickelt. Und wir haben einen Schweinestall ausgesucht, der sehr gut untersucht ist für die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen. Wir wussten, dass die Fliege dort brütet, also sie kommt im Kot der Schweine zur Entwicklung. Und wenn in den Sommermonaten die Populationsdichte der Fliegen so groß wird, dass die Fliegen eigentlich ausströmen von dieser Brutstätte, um weitere Bruthabitate zu suchen, dann besteht natürlich die Möglichkeit, dass diese Bakterien bzw. diese Resistenzen auch in den urbanen Bereich, also in den Bereich des Menschen, verschleppt werden. Und da war immer die Frage, bleiben sie nur im urbanen Bereich, im äußeren Bereich des Menschen oder gehen sie auch in den Wohnraum hinein?
Ist denn jetzt rausgekommen, dass sie ins Wohnzimmer reinkommen und ist das eine Gefahr für die BürgerInnen?
Wir haben zum einen die Erkenntnis gewonnen, dass natürlich nahe der Brutstätte, das war theoretisch zu erwarten, wenn der Fliegendruck so hoch ist, dass natürlich auch viel mehr Fliegen in den Wohnbereich des Menschen reingehen und sich das dann mit zunehmender Entfernung ausdünnt. Aber wir haben auch auf der zweiten Ebene den Erkenntnisgewinn, dass auch die antibiotikaresistenten Bakterien durch die Fliegen in den Wohnbereich des Menschen verschleppt werden.
Ja, vielen Dank, Doreen, für das Gespräch. Wir haben ja wirklich viele spannende Sachen über Fliegen gelernt.
Neben den Fliegen gibt es natürlich auch noch andere Transportwege zur Verbreitung von Antibiotikaresistenzen. So werden Erreger und auch Resistenzen über Luft, über Wasser und von Mensch zu Mensch übertragen. All diese Übertragungswege werden im Verbund im Detail erforscht. Beim Symposium ging es aber nicht nur um einzelne Forschungsprojekte und neue Erkenntnisse. Es wurden auch Strategien zur Bewältigung von antimikrobiellen Resistenzen in der Welt diskutiert. Thema war auch die Lage in Ländern mit schlechterer medizinischer Versorgung. Und dazu kann uns Professor Ulrich Scheible einiges erzählen. Als Sprecher des Leibniz-Forschungsverbunds Infections hat er die aktuellen Entwicklungen sehr gut im Blick.
Ja, hallo Ulrich, schön, dass du da bist. Du hattest ja die Chance, auf dem Symposium Vorträge von verschiedenen Fachbereichen anzuhören. Welcher Vortrag hat dich denn besonders beeindruckt?
Also besonders beeindruckend fand ich den Vortrag von Ramanan Lakshminarayanan von der Princeton University, in der sich tatsächlich speziell mit dem One Health Ansatz beschäftigt in seinen Arbeiten und auch in der Vergangenheit wichtige Impulse gesetzt hat durch seine Publikationen und der tatsächlich nochmal stark betont hat, wie wichtig es ist, dass alle Menschen auf der Welt eigentlich Zugang haben sollten zu Antibiotika, aber in einer Art und Weise, dass das tatsächlich nur eine rationale Anwendung erfolgt. Das heißt, nur die Antibiotika gegen die jeweilige bakterielle Erkrankung eingesetzt wird oder halt das Pilz, Antipilz-Medikament nur gegen die Pilzerkrankung eingesetzt wird.
Du hast ja gerade den One Health-Ansatz angesprochen, Ulrich. Da geht es ja darum, dass die Gesundheit von Menschen und Tieren und die Umwelt ganz eng miteinander verknüpft sind. Und um Infektionserkrankungen oder auch die Resistenzentwicklung besser bekämpfen zu können, muss man diesen Ansatz irgendwie berücksichtigen. Vielleicht kannst du ja dazu noch mal was sagen, was das jetzt ganz konkret bedeuten kann oder ein Beispiel nennen.
Es ist ja so, dass Infektionserreger ja nicht ausschließlich vom Menschen kommen und auf Menschen übertragen werden, sondern dass Infektionserreger die zum Beispiel in Tieren vorkommen, auch auf den Menschen überspringen können. Ich glaube, SARS-CoV-2 ist ein ganz typisches Beispiel, was uns ja sehr belastet hat über die letzten Jahre, dass eine typische Zoonose ist. Das heißt, das ist eigentlich eine Krankheit von Tieren und die hat den Weg in den Menschen gefunden. Dasselbe gilt für Influenza-Viren. Und dasselbe gilt auch für bakterielle Infektionen. Und das sind ja gerade die, die uns besonders interessieren, weil wir dort häufig Wirkstoffresistenzentwicklungen finden.
Was sind denn aus deiner Sicht die häufigsten Fehler bei der Verwendung von Antibiotika?
Man muss immer zum einen sagen, Antibiotika sind natürlich ein riesiger Segen. Ja, und ohne Antibiotika wären wir immer noch jetzt in so einem Zeitalter, wie es zu Robert-Kochs-Zeiten bestand. Die Antibiotika haben einfach die Sterblichkeit, die durch ganz einfache, in dem Fall bakterielle Erkrankungen verursacht wurden, extrem reduziert. Und das Problem ist natürlich, dass je häufiger man Antibiotika einsetzt, diese Antibiotika einen Selektionsdruck ausüben auf die Bakterien und die Bakterien sich sozusagen Resistenzen aneignen, entweder durch Mutationen oder dadurch, dass sie schon aus in der Natur vorhandene Resistenzen oder Resistenzgene aufnehmen. Das ist einfach das ist ein natürlicher Vorgang, hat viel mit Evolution zu tun. Und das bedeutet einfach, dass man Antibiotika viel rationaler einsetzen muss. Das heißt, man darf sie nur einsetzen für also ein Antibiotikum, nur für eine Bakterieninfektion. Zusätzlich werden aber halt Antibiotika auch woanders eingesetzt, zum Beispiel in der Landwirtschaft, in der Veterinärmedizin. Und auch dort ist es so, dass die Antibiotika eigentlich nicht, und das ist in der Vergangenheit leider auch der Fall gewesen, für die Mast eingesetzt werden sollten, sondern nur dann, wenn tatsächlich auch eine Infektionskrankheit mit Bakterien zu behandeln ist. In der Diskussion, die wir am Ende hatten, in der Panel-Diskussion, nochmal klar geworden, dass natürlich in verschiedenen Ländern ganz verschiedene Zugangsweisen zu Antibiotika bestehen und viele Länder, gerade im globalen Süden, Antibiotika auf dem freien Markt verfügbar sind. Damit ist natürlich ganz klar nicht gewährleistet, dass die Antibiotika richtig eingesetzt werden. Dazu kommt, dass häufig auch Medikamente angeboten werden, die nur einen kleinen Teil an aktiven Substanzen enthalten. Das heißt, sie sind entweder verdünnt oder gar gefälscht. Und wenn sich die Leute dann vor allen Dingen auch noch selbst behandeln damit, dann ist die Wahrscheinlichkeit besonders groß, dass sie A, nicht nur nicht gesund werden, sondern B, dann aufgrund dieser Minimaldosierung die Resistenzentwicklung noch befördert wird.
Und wo würdest du denn jetzt die größten Handlungsbedarfe sehen, Ulrich?
Ich denke, wo wir noch erheblichen Nachholbedarf haben, ist zu gucken, welche Resistenzen treten wo auf, welche Resistenzen breiten sich aus und wie schnell können wir dann entsprechende Handlungsanweisungen herausgeben, um zu sagen, hier tritt eine neue Resistenz gegen bestimmtes Antibiotikum zum Beispiel auf, was ist dann die Therapieoption? Ja. Und da müssen wir auch dazu sagen, dass es natürlich auch Krankheiten gibt, die aufgrund ihrer großen Verbreitung und der Zunahme von Antibiotika-Resistenzen wirklich eine große Herausforderung für gerade global betrachtet die Gesundheitssysteme sind. Ein typisches Beispiel ist hier tatsächlich die Tuberkulose, an der hier am Forschungszentrum Borstel auch gearbeitet wird. Es gibt Länder, gerade in Osteuropa, wo inzwischen mehr als 30% der Fälle resistent sind gegen zwei, drei der wichtigsten Antibiotika, die dagegen eingesetzt werden.
Die aktuellen politischen Entwicklungen lassen ja befürchten, dass sich die Situation in den nächsten Jahren eher nicht zum Positiven entwickelt. Gibt es da überhaupt Grund, optimistisch in die Zukunft zu schauen?
Na, ich finde, es gibt immer Grund, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Aber natürlich ist die Situation aktuell schon so, dass, ne, dass die größte Volkswirtschaft der Welt aus der sozusagen globalen Gesundheitsfürsorge aussteigt, ist natürlich eine katastrophale Situation. Ich sehe da auch ganz klar in den nächsten, ich würde fast schon sagen, Monaten. Und da ist die USA nicht ausgenommen. Und wir sehen das jetzt schon in der Tat, dass zum Beispiel Impflücken entstehen. Ja, wir haben jetzt inzwischen Masernausbrüche in mehreren US-Bundesstaaten. Wir werden eine Zunahme von HIV-Infektionen in Afrika, gerade bei Kindern, bekommen, wenn die Medikamente nicht mehr verteilt werden. Dasselbe gilt wahrscheinlich für Malaria und dasselbe wird auch für die Tuberkulose gelten. Also das ist eine katastrophale Situation und da hoffe ich mir, dass die anderen Länder, allen voran die westeuropäischen Länder, da mal ein Beispiel setzen und in die Lücke gehen.
Und das nicht nur, um die Gesundheitssituation für die Menschen im globalen Süden zu verbessern. Wir schützen damit auch unser Land. Denn Infektionserreger reisen mit den Menschen und Waren um die Welt und kommen somit auch zu uns. Vielen Dank, Ulrich, dass du da warst und deine Eindrücke vom Symposium mit uns geteilt hast.
Ulrich hat ja gerade schon angedeutet, dass die Gefahren durch antimikrobielle Resistenzen in der Welt sehr unterschiedlich verteilt sind. Und auch der Zugang zu wirksamen Antibiotika ist nicht überall auf der Welt gleich. Gleichzeitig sind Resistenzen aber auch eine globale Herausforderung.
Ja, und was das bedeutet und was die Politik tun kann, wollen wir von unserem nächsten Gast, Dr. Michael Stäupel, wissen. Er hat die Podiumsdiskussion zum Thema politische Strategien zur Bewältigung der globalen Antibiotikakrise organisiert auf dem Symposium. Darin haben einige der führenden Forschenden zu Antibiotika und Resistenzen aus verschiedenen Ländern der Welt teilgenommen. Aber auch Vertreterinnen der deutschen und der europäischen Politik haben hier mitdiskutiert.
Dr. Michael Stäupel beschäftigt sich am Kiel-Institut für Weltwirtschaft, dem IFW, mit Gesundheitsökonomie und ist auch Teil des Leibniz-Forschungsverbunds Infections. Außerdem ist er einer der Sprecher im Leibniz-Lab Pandemic Preparedness und das hat zum Ziel, dass sich die Gesellschaft zukünftig besser vor Pandemien schützen kann. Michael, schön, dass du bei uns bist. Mich würde jetzt zunächst einmal interessieren, wir sprechen ja hier über antimikrobielle Resistenzen. Wie kommt man denn als Wirtschaftswissenschaftler dazu, sich für Antibiotikaresistenzen zu interessieren?
Es ist für uns im Kiel-Institut für Weltwirtschaft eine sehr große globale Herausforderung. Wir beschäftigen uns mit Themen, die globale Herausforderungen für die Politik, für die Wirtschaftspolitik, aber auch für die Gesundheitspolitik bedeuten. Das sind Herausforderungen, die nicht ein Land alleine bewältigen kann. Und hier ist die stille Pandemie der antimikrobiellen Resistenzen ein sehr, sehr wichtiges Beispiel für eine solche globale Herausforderung. In der Fachzeitschrift Science gab es vor ein paar Jahren eine Prognose, in der geschätzt wurde, dass eine Fortsetzung der gegenwärtigen Trends in der Ausbreitung antimikrobieller Resistenzen zu volkswirtschaftlichen Verlusten führen können, die dem entsprechen, was eine Erhöhung der Oberflächentemperatur der Erde um circa 2 Grad Celsius im Zuge des Klimawandels mit sich bringen würde. Ein anderer Grund, warum wir uns als Wirtschaftsforscher mit diesem Thema beschäftigen, ist, weil wir uns damit beschäftigen, wie Entscheidungen effizient getroffen werden können. Und dazu gehören eben auch Entscheidungen über die menschliche Gesundheit, medizinische Entscheidungen. Und hier bei der Nutzung von Antibiotika kommt es eben sehr stark darauf an, dass man diese Entscheidungsprozesse auch optimiert, wie wir mit Antibiotika effizient umgehen in unserem Gesundheitswesen und weltweit, damit das Entstehen und die Ausbreitung von antimikrobiellen Resistenzen minimiert werden.
Um Strategien zur Bewältigung der Problematik ging es ja ganz speziell auch in der Podiumsdiskussion, die du organisiert hast. Ein Teilnehmer dieser Diskussion war Anand Anandkumar. Er leitet ein Startup-Unternehmen, das neue Antibiotika entwickelt. Welchen Standpunkt hat denn dieser Startup-Gründer vertreten?
Er hat in der Tat ein wie man sagt, science-based Startup gegründet, das sich unter anderem mit der Frage beschäftigt, wie man neue Antibiotika entwickeln kann, die besonders passend sind für Länder des globalen Südens, wo wir eben schon heute eine sehr hohe Mortalität infolge der antimikrobiellen Resistenzen haben. Das ist ja ein Unterschied zu den Ländern des globalen Nordens, wie hier auch in Europa, wo es zwar diese Antibiotika-Resistenzen auch gibt, aber die Ärztinnen und Ärzte in den Krankenhäusern oft noch eine Palette von Reserveantibiotika haben, sodass Menschenleben doch noch gerettet werden können. Und das ist eben in vielen Ländern des globalen Südens, aber auch in Osteuropa teilweise nicht der Fall, sodass Menschen, die eben von einer Krankheit betroffen sind, für die die wenigen verfügbaren Antibiotika oder das einzige in ihrem Land verfügbare Antibiotikum nicht mehr wirkt, diese Menschen sterben dann dort in großer Zahl. Und weil das so ist, ist eben aus Sicht jetzt eines Start-up-Unternehmens in Indien diese Investition eine, die viel höhere Erträge in schneller, kurzer Zeit erzielen kann, als es in den Hocheinkommensländern erscheint.
Du hattest ja erwähnt, dass es perspektivisch auch im globalen Norden Probleme geben wird mit antimikrobiellen Resistenzen. Wie kann dann die Politik gegensteuern und Anreize setzen, Antibiotika zu entwickeln?
Ja, also da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die die Politik machen könnte. Natürlich muss man insgesamt auch ein gutes Umfeld haben für die pharmazeutische Forschung und auch die Zusammenarbeit zwischen privaten Firmen und Universitäten fördern und unterstützen, weil an den Universitäten eben oftmals auch sehr innovative Ideen sind, die aber dann mangels der Ressourcen, der begrenzten Ressourcen nicht so umgesetzt werden können. Aber wir müssen diesen ganzen Prozess der Einführung neuer Medikamente und der Finanzierung überdenken. Und wir haben bei den Antibiotika natürlich das Problem, dass wir in dem konventionellen, etablierten Modell, Pharmafirmen, die jetzt zum Beispiel ein Patent erreicht haben für ein neues Medikament, wie sie dann Geld damit verdienen, das hängt natürlich in dem konventionellen System davon ab, wie viele Einheiten dieses Medikaments sie verkaufen können. Also je mehr Einheiten sie verkaufen können, desto mehr finanziellen Gewinn können sie machen. Und das ist hier bei den Antibiotika natürlich sehr problematisch, weil dadurch ja ein finanzielles Interesse geschaffen wird, die Übernutzung zu erzeugen, weil sie, je mehr das Antibiotikum genutzt wird, desto mehr finanziellen Gewinn können sie ja machen. So, und um hier bessere finanzielle Anreize zu setzen, wäre es eben sinnvoll, die Pharmafirmen nicht danach zu bezahlen, wie viel Dosen sie verkaufen, sondern welchen gesundheitlichen Impact sie auf Populationsebene haben. Dass man also versucht, Metriken zu entwickeln, ob ein neu eingeführtes Antibiotikum in Deutschland oder in irgendeinem anderen Land dazu führt, dass mittel- und langfristig weniger Menschen dort an den Infektionskrankheiten sterben, die mit diesem Antibiotikum behandelt werden kann. Und wenn das passiert, dann sollte man die Pharmaunternehmen für diesen Gesundheitserfolg auf Populationsebene finanziell belohnen.
An der Diskussion haben ja auch Vertreterinnen der Politik teilgenommen. Vom deutschen Gesundheitsministerium war Manu Abousin dabei. Sie ist Botschafterin für antimikrobielle Resistenzen in der deutschen Regierung. Und von der Europäischen Kommission hat Sigrid Weiland an der Diskussion teilgenommen. Warum haben das Gesundheitsministerium und die Europäische Kommission diese Vertreterinnen? Und was sind deren Aufgaben?
Ja, also die das ist sehr erfreulich, dass es dort auch erkannt wird als eine prioritäre Herausforderung, als ein großes Problem, wo Deutschland und die Europäische Kommission Verantwortung übernehmen muss. Und ich will das nochmal betonen, dass wir eben auch als ein Land mit großen Möglichkeiten und dass die Europäische Union jetzt insbesondere, nachdem sich die USA aus der globalen Gesundheitspolitik mehr oder weniger verabschieden, eine viel stärkere Verantwortung noch haben, nicht nur für uns selber, sondern weltweit. Die müssen wir wahrnehmen.
Ja, vielen Dank, Michael, dass du nochmal ganz neue Aspekte beigetragen hast. Auf die globalen Herausforderungen in der Antibiotikakrise werden wir in einer späteren Folge nochmal im Detail zurückkommen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und weitere Informationen zum Podcast findest du auf der Webseite unter www.leibniz-infections.de.
Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Da werden wir uns anschauen, wie Resistenzen entstehen und welche Tricks Bakterien so drauf haben, um dem Angriff durch Medikamente zu entgehen.
Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.